Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Auf die Zirbelnuss. Der FC Augsburg Talk. Auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zu Auf die Zirbelnuss, dem FCA-Talk bei meinsportpodcast.de. Ich bin die Christelle und heute soll es einen Rückblick geben auf die wunderbare Hinrunde des FC Augsburg in dieser Bundesliga-Saison. Und ja, wie wunderbar sie denn tatsächlich war, das werden wir jetzt besprechen und euch mitnehmen auf die wilde Fahrt, die der FCA seinen Fans beschert hat in dieser Hinrunde. Ich mache das natürlich nicht alleine, weil sonst wäre es ja alles ziemlich einseitig, sondern ich freue mich, dass ich heute drei meiner Gefährten und Gefährtinnen hier an meiner Seite habe, die den FCA mit mir zusammen gern beobachten und auch immer wieder bei der Zirbelnuss zu hören sind. Und besonders freut mich, dass der Andi Riedl mal wieder dabei ist. Den haben wir schon länger nicht gehört. Hallo Andi. Jetzt hat er sich gerade an der falschen Stelle gemutet.
Servus.
Genau. Ja, der Andi und wir anderen, wir haben gerade schon eine längere Spaßrunde hinter uns mit den Soundeinstellungen. Der rauscht heute ein bisschen. Ich versuche es nachher noch ein bisschen rauszumuten und die Spur für euch ein bisschen angenehmer zum Hören zu machen. Wundert euch also nicht, falls ihr davon jetzt noch was hört, aber wir geben unser Bestes. Aber besser ging es jetzt tatsächlich nicht, wenn wir ihn dabei haben wollten. Genau, der Andi ist nicht der Einzige, der dabei ist, auch wieder dabei. Und auch das freut mich sehr, denn sie war auch noch nicht ganz so oft hier zu hören. Aber auch da war es vom Sound her nicht ganz so einfach. Aber auch die Irina ist heute wieder dabei und ich freue mich sehr. Hallo Irina.
Hallo auch von mir.
Ja, genau. Und wer am wenigsten rauscht, das ist heute der Stefan, der ist halt auch wieder dabei und den kennt ihr natürlich alle sehr, sehr gut. Hallo Stefan.
Servus, aber ich bin einfach vom FCA dann berauscht.
Irgendwo rauscht es immer, sehr schön.
Du Schleimer, wirklich so Schleimer.
Sehr gut.
Zwei Tage Gladbach in Dauerschleife, sage ich dir, wirklich.
Also ihr seht schon, wir sind schon in ganz guter Stimmung und auf diese fantastische Hinrunde des FCA zurückzublicken. Aber ja, ich erkläre euch einfach mal, wie wir das Ganze angehen wollen und dann könnt ihr euch entscheiden, wo ihr ansetzen wollt. Wir wollen erstmal uns anschauen, ob es Aspekte gibt, die aus unserer Sicht die Saison stark geprägt haben und die so übergreifend einfach wichtig sind, wenn man verstehen will, warum der FCA steht, wo er jetzt momentan steht. Und dann wollen wir uns angucken, ob es ein paar Spiele gibt, die wir besonders wichtig oder bemerkenswert fanden in dieser Hinrunde und was sie uns drüber sagen, wie es gelaufen ist. Ja, und dann schauen wir uns noch selbstverständlich den Kader an. Wer hat sich besonders hervorgetan? Hat uns jemand besonders enttäuscht in der Hinrunde? Und wie immer wird es am Schluss noch ein Blick auf die FCA-Frauen geben, denn auch bei denen ist die Hinrunde natürlich beendet und uns interessiert natürlich, wie die sich geschlagen haben und wo die stehen. Ja, so wird's heute ablaufen und wir gucken jetzt nochmal ganz kurz auf unsere Aufzeichnungen, ob alles da ist und dann geht's los. Bis gleich.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Interception.
Touchdown.
Der Football Talk mit Sebastian Mühlenhof. Höre die aktuellsten News aus den NFL-Divisions. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de.
Ihr hört auf die Zirbelnuss, den FCA-Talk bei meinsportpodcast.de. Und ja, hier sind wir am Ende der Hinrunde der Saison 2019-2020. Kurz vor Silvester zeichnen wir auf und haben uns unterm Christbaum rausgerollt und überlegen uns, was machen wir denn jetzt aus dieser Hinrunde des FCA? Und ja, jeder von uns hat sich ein paar Aspekte überlegt, ohne die man den FCA in dieser Hinrunde nicht verstehen kann. Und mich würde jetzt interessieren, lieber Andi, was ist aus deiner Sicht ein wichtiger Aspekt? Was hat den FCA ausgemacht?
Auch mit dem ich den FCA immer noch nicht verstehe in dieser Hinrunde. Was glaube ich, den FCA wirklich ausgemacht hat in der Hinrunde, sind extrem schwache Auswärtsspiele, die sportlich Offenbarungseide teilweise waren. Also es hat ja direkt angefangen, auswärts im Pokal in Verl, wo wir verloren haben, zu Recht, und wo man auch, ich sage mal, in der zweiten Halbzeit nicht das Gefühl hatte, dass wir da noch irgendwie was rumreißen oder dass da noch was kommt. Dann ging es ja gleich weiter in Dortmund. Da haben wir zwar ganz am Anfang ein Tor geschossen und dann trotzdem noch ein paar kassiert, eine ganze Handvoll. Hatten eigentlich, ja, man hat sich schon gefragt, was das wird. Und das hat sich ja so durchgezogen. Das haben wir aus der alten Saison mitgenommen, nachdem wir in Wolfsburg schon 8-1 verloren hatten zum Saisonabschluss, und das dann quasi mitgetragen bis nach Gladbach, wo es dann, ja, ich weiß nicht, nach 13 Minuten, glaube ich, irgendwie 3-0 stand oder irgendwie so. Ich war im Stadion und ich kann mich nicht mehr an die genauen Minutenzahlen erinnern, aber an das Gefühl, dass wir den schlechtesten Fußball jemals nach meiner subjektiven Empfindung im Regen gespielt hätten. Und ich habe das nicht, also ich habe das bis dato nicht verstanden, wie sich eine Mannschaft so auseinandernehmen lässt, die an sich so eine Qualität hat.
Mhm. Also du sagst, vor allem die Auswärtsspiele haben dich stark enttäuscht.
Ja, da waren schon auch Heimspiele dabei, die nicht so toll waren. Aber wenn man es jetzt irgendwo festmachen wollen würde, dann waren es vermehrt die Auswärtsspiele, muss man sozusagen. In dieser schwächeren ersten Hälfte der Hinrunde, die wirklich nicht gut waren.
Mhm. Okay. Ja, was sagen die anderen beiden dazu?
Ja, also ich sehe es halt so, ja, man hat es irgendwie mit rübergenommen, aber das andere war halt auch, man hat im Sommer eigentlich Tabula Rasa gemacht mit der gesamten Mannschaft und sehr viele neue Spieler mit reingenommen. Und am Anfang war das, glaube ich, auch das Problem, vor allem, weil man erst so nach und nach, während die Saison schon lief, noch Spieler nachgeholt hat mit Urukai und Jedwai und Lichtsteiner. Und ich glaube, Kubik war auch gegen Werl gerade erst eine Woche oder so da. Also das hat sich erst alles so finden müssen. Und natürlich sind dann die späteren Spiele, jetzt zum Beispiel Gladbach, dann schon so eine Sache. Aber ich, Gladbach steht jetzt auch recht weit oben. Und was man dann danach, dann, ich glaube, so der Wendepunkt war dann, glaube ich, so das Spiel danach gegen Bayern, wo man dann auf einmal gegen Top-Team mal ein Unentschieden geholt hat und dann das, ne, im nächsten Spiel gegen Wolfsburg dann 0-0 gespielt hat und dann sich langsam dann reingegroovt hat und dann danach noch mit dem Schalke-Spiel, okay, aber dann so eine Serie noch hingelegt hat hinten raus, dass man jetzt gut dasteht. Würde ich sagen, würde ich zum Großteil damit erklären, eben, dass die Mannschaft so neu zusammengetan war. Und das andere irgendwie auch, wahrscheinlich auch die Idee, die Martin Schmidt erst so langsam finden musste, war, wie er die Mannschaft jetzt einsetzen muss. Weil wenn wir dann vielleicht nachher noch ins Eingemachte gehen, wie wir jetzt aktuell unsere Punkte holen, ist es schon so, dass das jetzt nicht der beste Fußball ist überhaupt, sondern dass man sich jetzt, glaube ich, so Sachen rausgesucht hat, die man gut kann und die Sachen, die man nicht so gut kann, einfach versucht zu verhindern, so gut wie möglich und sich einfach auf sich Stärken besinnt. Und das funktioniert aktuell recht gut gegen die relativ machbaren Gegner.
Irina, was sagst du?
Ja, ist schon relativ viel gesagt worden. Allerdings, ich stehe ja da total drauf, wenn man ein bisschen tiefenpsychologisch an die Sache rangeht. Und ehrlich gesagt habe ich mir die ganze Hinrunde immer die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, wenn ich mir unsere Stats im Internet irgendwo aufgerufen habe und mir gedacht habe, wie kann man nur so lauffaul sein? Wie kann man nur so eine schlechte Zweikampfquote haben? Wie kann man nur so eine hohe Fehlpassquote haben? Und vielleicht ist das so ein bisschen das Fazit aus den beiden Vorrednern, dass die Uneingespieltheit, da war immer so eine Grundnervosität vorhanden, also man hatte das Gefühl, es wollte bis auf Dani Beyer, der doch ein bisschen unser Herzschrittmacher ist im Team, keiner einen Ball haben wollte oder keiner was mit anfangen konnte, und dass das jetzt so mit den mit diesen bahnbrechenden Spielen Wolfsburg und so weiter plötzlich kam, diese Sicherheit. Mir ist tatsächlich aufgefallen, dass eine Sicherheit dann plötzlich auch da war. Aber so eine grundlegend fehlende Taktik und so fehlende Grundtugenden vermisse ich bis heute halt auch noch so ein bisschen. Sowas, was Stefan auch so ein bisschen sagte. Also, manchmal kommt es einem so vor, als hätte man eine Taktik, es ist aber eigentlich gar keine. Also, das lässt sich anhand schlechter Bilanzen feststellen, es lässt sich aber auch durch bloße Spielbetrachtungen feststellen, dass das keine Taktik ist, was der FCA aktuell hat, sondern mehr so, was können wir gut und was kann der Gegner weniger gut, okay, machen wir das.
Okay. Wie sehen das die anderen?
Ja, also an sich, ich meine, wenn ich da nochmal reinspringe, also klar, man sieht die sportliche Entwicklung, man sieht dann, was gearbeitet wird, vor allem ich sag mal, defensive Stabilität und Umschaltspiel, so als zwei Kernpunkte, die wir vielleicht gleich nachher dann nochmal so ein bisschen aufnehmen. Das ist ja das, wo es dann quasi hingeht. Oder das, was wir gerade im Moment hauptsächlich machen. Aber du kannst halt trotzdem in Gladbach nicht in 13 Minuten so Tore kassieren. Also kannst du als Zweit- und Drittligist auch nicht. Also das hat nichts mit sportlicher Entwicklung zu tun, sondern das waren, ich erinnere mich gut, ich hatte mal so eine Fortbildung, da ging es um teampsychologische Prozesse, da ist ein Team auseinandergefallen auf einer psychologischen Ebene und hat sich zerlegen lassen. Und das Konstrukt, also jetzt das ganze Teamkonstrukt abseits von dem, was sportlich auf dem Platz passiert ist, das hat einfach aus meiner Sicht bis Gladbach nicht dauerhaft funktioniert. Es gab Spiele, da hatte man so ein bisschen mehr Matchglück. Klar, bei Gladbach sind sie dann auch am Anfang gefallen und dann hast du Spiele, da lief es halt dann richtig schlecht. Aber gut, ich meine, Bayern ist jetzt, klar haben wir gegen Bayern mitgespielt, aber Bayern hätte es auch gewinnen können. Also die hatten die Chancen, das sah halt am Ende besser aus und das war dann psychologisch ein wichtiger Schritt, dass sich dieses Konstrukt so ein bisschen findet. Was ich nicht verstehe von außen ist, woran es gehapert hat, bis es sich gefunden hat und ist es jetzt stabil. So. Weil ich habe auch nicht verstanden, letzte Saison, warum wir gegen Frankfurt und Stuttgart so gespielt haben, wie wir gespielt haben, dann um den Klassenerhalt zu sichern, und warum wir in Wolfsburg 8-1 verloren haben am letzten Spieltag. Also das mag mir einfach nicht in den Kopf. Und jeder, der nach Wolfsburg mitgefahren ist auswärts, mich hat es jetzt in Gladbach erwischt, aber auch letztes Jahr in Wolfsburg ist eine absolute Sauerei.
Ja. Ja gut, also ich gestehe natürlich schon zu, wenn wir die Spiele aus der Vorsaison noch mit reinnehmen, also dieses 8-1 in Wolfsburg, klar, das war eine Ohrfeige, die hat uns die ganze Sommerpause durch noch in den Ohren geklungen und geschmerzt. Und natürlich ging auch dieses Spiel in Gladbach in die gleiche Richtung. Und ja, auch das Spiel gegen das erste Saisonspiel in Dortmund war natürlich auch nicht, ja, ging in die gleiche Richtung. Ich finde aber trotzdem, wenn wir uns mal genauer angucken, wie die Hinrunde insgesamt gelaufen ist, dass wir bis zum sechsten Spieltag nie die gleiche Viererkette auf dem Platz hatten und Spieler, die teilweise erst seit ein paar Tagen bei uns waren, sofort im nächsten Spiel in der Startelf standen, dann sehe ich da eher sehr viel darin begründet, wie die ersten Spiele gelaufen sind, dass da einfach also wir hatten ja gehofft, jetzt hat Schmid endlich eine ganze Vorbereitung und kann jetzt der Mannschaft vermitteln, wie er spielen möchte, kann das eintrainieren. Aber das ist ja der ganze Effekt ist verpufft, wenn die Hälfte von den Leuten, die 4 Wochen später ständig auf dem Platz spielen, in diesem Trainingslager überhaupt nicht dabei waren. Also dieser ganze erhoffte Effekt war ja komplett weg, sondern wir haben uns ja echt so ein bisschen in die Saison reingestolpert und dann kam nochmal jemand vorbei und ach na super, dann spiel du auch noch mit. Und das hat halt mindestens bis zum, lasst mich jetzt nochmal kurz gucken, genau, erst am 6. Spieltag war das erste Mal die gleiche Viererkette auf dem Platz wie im Spiel davor. Und die blieb dann auch mehr oder weniger so bis auf irgendwelche Verletzungsgeschichten oder ja, also ansonsten erst da ging's, was die Aufstellung hinten in der Defensive angeht, ansatzweise stabil zu, was die Personen anging. Und erst dann konnten die sich wirklich auch für mich gefühlt ein bisschen mehr rantasten. Es gab zwar immer wieder natürlich ein paar individuelle Fehler, aber ich finde diese krassen Fehler, die wir in den ersten Spielen oft gesehen haben oder diese Abwehrschwächen, möchte ich eher dem zuschreiben, dass da wirklich eine nicht eingespielte Mannschaft auf dem Platz war, die sich wirklich auf dem Platz noch finden musste. Und klar trainieren die unter der Woche miteinander und so weiter. Aber es ist halt was völlig anderes, wenn du in einem Stadion stehst, das mega laut ist. Ja. Oder bin ich jetzt irgendwie naiv?
Also wenn ich mir den Stefan Lichtsteiner gegen Gladbach nochmal ins Gedächtnis rufe, ein Kerl, der von Arsenal gewechselt ist aus wirklich lauten Stadien und international alles erlebt hat und du siehst, was da für Fehler passiert sind, dann fragst du dich einfach, wie das sein kann. Also ich sehe da wirklich weiterhin keine Erklärung. Also es ist unerklärlich.
Also es ist halt schon so, dass jetzt muss halt, da kommen wir jetzt wieder auf die Schwächen, also Lichtsteiner und Jedwai vor allem auf einer Seite sind halt geschwindigkeitstechnisch ein bisschen begrenzt, sagen wir es mal so. Und darauf musst du natürlich auch nicht nur die beiden einstellen, sondern halt auch alle Mitspieler. Das Spiel war natürlich jetzt auch ohne Daniel Bayer und noch mit Gregoritsch. Und wenn man sich dann auch die späteren Spiele so ein bisschen anschaut, wie tief dann Niederlechner und Finn Bogason sich immer fallen lassen, hat sich da in der gesamten Konstruktion, wie die gesamte Elf nach hinten mitarbeitet, sich schon ein bisschen umorientiert. Und das andere ist natürlich, du fängst ich glaube, das Entscheidende sind die 3 Tore am Anfang. Den Quark von Kubek ist, glaube ich, sowieso gut, dass das in dem Spiel passiert ist.
Lieber in dem als in irgendeinem anderen.
Genau, und dann das 5. ist dann, da ist eh schon der Käse gegessen gewesen. Also, es waren halt die 3 Tore am Anfang, da warst du irgendwie noch nicht so richtig auf dem Platz und hast dich da abschießen lassen. Und dass du dann danach nicht mehr reinkommst, das habe ich woanders schon mal gesagt, das ist irgendwie mit Manuel Baum, irgendwie so in dem Zeitpunkt ist es so langsam in die Mannschaft reingesickert, weil das unter Weinziel und so und Luukay gab es sowas nicht. Da hast du eigentlich nie so wirklich hoch verloren. Vor allem jetzt auch zum Beispiel so gegen Bayern oder so, da hast du eigentlich bloß immer mit so 1-2 Toren Unterschied verloren und hast dich eigentlich nie so richtig aufgegeben. Und unter Manuel Baum ist das so langsam reingesickert und hast du immer wieder so hohe Niederlagen immer wieder drin gehabt. Zum Beispiel auch das jetzt gegen Wolfsburg letzte Saison, dass du dann einfach irgendwann aufhörst. Und irgendwie das so alles in sich zusammenbricht. Und das ist so ein bisschen gefährliche Entwicklung in der Mannschaft. Und ich dachte, man hat jetzt dann versucht, das da ein bisschen auch entgegenzusteuern, indem man wirklich alle hat gehen lassen, die gehen wollten. Also Kevin Danzo hätte man wahrscheinlich schon noch halten können oder so. Aber man hat, glaube ich, im Sommer gesagt, ja, wenn jemand gehen will, dann darf er jetzt gehen. Und außer er findet keinen, der nicht genügend zahlt, also sonst hätte man Gregoritsch und Max vielleicht auch gehen lassen. Aber ja.
Okay. Irina, siehst du vielleicht irgendeinen anderen Aspekt noch, der irgendwie erklärt, wie die Saison, also ich meine, wir reden jetzt sehr viel über dieses Gladbach-Spiel und ich erkenne natürlich an, dass es sehr traumatisch war. Ich habe es bis heute nicht gesehen, es hat gute Gründe. Ich habe alle Spiele des FCA in den letzten 10 Jahren gesehen, mindestens, aber dieses nicht. Und ich werde es mir auch nicht nochmal anschauen. Aber wenn wir da mal, davon mal ein bisschen wegkommen, siehst du andere Aspekte, wie die Saison gelaufen ist, um zu erklären, warum wir, anders als das Ganze jetzt so klingt, nicht auf einem Abstiegsplatz stehen momentan, weil ich weiß jetzt nicht, ob ihr es noch wisst, aber wir stehen auf Platz 10.
Ja, also nach dem Tag 0 für den FCA, nachdem man quasi alles Schlechte erlebt hat, das Gladbach-Spiel, das wir jetzt hiermit abhaken wollen, kam ja das Hochsicherheitsspiel, in dem man 0-0 spielte gegen Wolfsburg. Dann hat man wirklich die Grundtugenden einer nervösen, also null Fehler toleranten Mannschaft gesehen, die einfach keinen Fehler machen wollte. Und für mich war dann halt eigentlich die Länderspielpause ganz entscheidend, die dazwischen kam, wo sich wahrscheinlich alle mal auf den Hosenboden gesetzt haben. Also das hat man ja auch medial so ein bisschen gehört. Alle haben sich auf den Hosenboden gesetzt und haben miteinander gesprochen, das evaluiert, warum, wieso, weshalb. Und plötzlich die Spiele Wolfsburg und Paderborn dagegen zeigten schon ein ganz anderes Bild. Das zeigte jetzt keine super souveräne Mannschaft, aber ich glaube, aufgrund dessen, was sie die Wochen zuvor erlebt haben, ließ das auch keine hochsouveräne Mannschaft zu. Ich war in Paderborn im Stadion, klar, das ist auch meine Ecke. Ich habe es gesehen, ich dachte mir, um Gottes Willen, ehrlich gesagt, wäre auch ein Punkt für den FCA in Ordnung gegangen, aber man hat gesehen, es hat sich jeder mit Maß und Glied gegen diese einen Punkt oder gar keinen Punkt am Ende halt gestemmt. Und das hat mir halt all die Wochen zuvor echt gefehlt, dieses alte FCA-Kratzen, Beißen oder wie Jos Luhukay sagte, du gehst mit einem Spieler mit aufs Klo, das hat mir die Wochen zuvor immer gefehlt. Und genau das habe ich halt dann in den Spielen danach so ein bisschen mehr gemerkt, das ist so die alte FCA-Mentalität. Ist halt gut, dass ein Daniel Bayer die immer noch auf Platz bringt, ein Rani Khedira eigentlich ein verkappter Augsburger ist, der diese Mentalität wahrscheinlich schon unentdeckterweise die Jahre zuvor auch immer schon hatte und auch ein Flo Niederlechner so ein Spieler ist, der in dieses Schema passt. Und gerade so ein, also dieses Trio reißt den Bock halt in der Situation so krass um. Und wenn ich die Bilder von Flo Niederlechner unterm Spiel sehe und auch von Dani, dann weiß ich halt genau, die zwei bringen so diesen Spirit auf den Platz und sorgen dafür, dass es beim FC halt einfach läuft, wenn es läuft. Weil es gibt Spieler wie Gregal und auch teilweise Philipp Max, die laufen gut mit, wenn es richtig läuft. Also da nehme ich jetzt Max ein bisschen aus. Gregal ist da noch ein besseres Beispiel. Die laufen relativ schnell und gut, wenn es läuft, aber wenn es nicht läuft, laufen sie halt auch nicht. Und da bin ich froh, dass wir da so eine Achse haben, die den Bock jetzt umstoßen konnte mit dem ganzen Teamgedanken, diese ganze Unruhe, die verbannt wurde, scheinbar jetzt offensichtlich. Und dass jetzt in der Mannschaft so ein so ein klares Commitment besteht zu den Zielen und den Tugenden des FCA. Und ich spüre, dass da was ist wieder. Und ich glaube, dass der bloße Fan hat das all die Wochen zuvor vermisst, von Werl bis Gladbach über Dortmund und so weiter. Ich hatte eine Schmach, die andere gejagt, das haben wir jetzt so nicht mehr. Und ich hoffe, dass wir die Form so ein bisschen konservieren können.
Was ich jetzt die ganze Zeit ein bisschen vermisse, was doch keiner von euch angedeutet hat, ist, dass wir halt aber auch einen echt fiesen Spielplan haben. Und klar, das wurde auch von der offizieller Seite immer wieder auch so ein bisschen als Entschuldigung genannt. Aber wenn ich jetzt auf diese Hinrunde schaue und mir angucke, wie alles gelaufen ist, sage ich, der Spielplan war, finde ich schon, bis zum gewissen Teil verantwortlich dafür, dass wir echt schwer reingekommen sind in die Saison. Weil wenn du eh schon Schwierigkeiten hast mit neu zusammengestellten Mannschaftsteilen, dann auch eben aus schwierigen Spielen kommst, wie gegen Wolfsburg die Niederlage, dann fliegst du aus dem Pokal und dann kriegst du erstmal einen Riesenwatsch in Dortmund. Gewinnst dann gegen die Eintracht und so weiter, das war ganz schön, aber trotzdem, es waren schwierige Spiele gegen ziemlich starke Gegner. Also ich finde, wir hatten eigentlich Glück mit diesem Spielplan, weil wenn ich schon mich finden muss als Mannschaft, dann mache ich das doch gerne in Spielen, wo ich sowieso nicht zwingend Punkte mitnehmen muss, weil das gar nicht die Mannschaften sind, gegen die ich spiele, denen ich zwingend Punkte wegnehmen muss, um selber drin zu bleiben, sondern dann finde ich mich doch lieber gegen Gegner wie Gladbach, selbst wenn die mir eine Riesenwatschen geben, als dass uns meinetwegen Köln 5-0 abfrühstückt. Ja? Also dann habe ich doch lieber gegen Gladbach diese Niederlage, die die Saison eine sehr gute spielen, und der dann auch Tabellenführer war eine Zeit lang, als dass ich mir so eine Blöße gebe gegen Gegner, die ich eigentlich schlagen muss. Und von daher finde ich, das ist super gelaufen, dass wir dann wirklich rechtzeitig in der Saison irgendwie das Ruder rumreißen konnten und tatsächlich ab Paderborn, auch ein Spiel, das du gewinnen musstest, das war das erste, finde ich, in einer ganz langen Reihe von Spielen, dass du wirklich gewinnen musstest. Hätten sie das nicht gewonnen, wäre, glaube ich, nochmal was ganz anderes passiert. Aber sie haben es gewonnen und ab da, finde ich, haben sie alle Spiele, die sie gewinnen mussten, um drin zu bleiben. Und die Gegner, die du schlagen musst, damit du die Klasse hältst, haben sie wirklich super gemacht. Also nicht immer jedes Spiel total perfekt und so weiter. Ja, wir sprechen immer noch vom FCA, da gibt es ein paar Schwächen, so ist es ja nicht. Aber trotzdem, der Saisonverlauf bisher war doch eigentlich genau das, was man sich wünschen kann. Außer, dass es natürlich eine Zeit lang echt ziemlich mies war. Aber lieber habe ich doch die
große Einschränkung.
Lieber habe ich doch die miese Phase am Anfang und ziehe mich dann hinten raus, wieder raus aus der Scheiße, als dass ich zuerst irgendwie eine gute Phase habe und dann hinten raus, wo es ans Eingemachte und die wirklich wichtigen Punkte geht, mich irgendwie noch reinschleppen muss, weil da die schwierigen Gegner kommen. Oder?
Ja, es ist ja so ein bisschen self-fulfilling prophecy mit diesem extrem schwierigen Spielplan. Und also ich vielleicht bleiben wir bei Dortmund gleich am Anfang. Also naja, Ferl war kein schwieriger Spielplan. Das Spiel musst du eigentlich im Pokal gewinnen, fertig, aus. Dortmund hat, glaube ich, am zweiten Spieltag gegen Union verloren. Oder am dritten, irgendwie so. Also die sind auch nicht wirklich toll in die Saison gekommen. Für uns hat es übel gereicht, lang gereicht. Und dann ist, wer ist dann schon, ich meine, dass Gladbach so ein gutes Team ist in dieser Saison, das wusste jetzt auch keiner vorher. In dem Ausmaß, dass das mit dem neuen Trainer so gut funktioniert und dass die da so abliefern. Ähnliches mit Schalke, wo man wo ich dann schon so ein bisschen zweifle. Also ich meine, wenn man dann diese schlechte Phase hat, dann redet man natürlich den Spielplan besser als er oder schlimmer als er vielleicht ist, damit es psychologisch für einen wieder besser aussieht. Ich will nicht sagen, ich finde für uns Hoffenheim eigentlich fast unangenehmer zu spielen als vielleicht so ein Schalke früher oder manche anderen Gegner, wir haben das dann abseits vom Spielplan am Ende besser gemacht. Ich glaube auch nicht, dass Martin Schmidt in die Saison gegangen ist mit dem einen Plan, sondern so wie es der Stefan vorhin angedeutet hat oder es vorhin auch rauskam, ich glaube, dass dieser Plan sich während der Saison dann schon nochmal extrem verändert hat, auch mit einem deutlich erhöhteren Fokus auf die Defensive, weil das einfach das große Problemkind in der ersten Hälfte war. Und von dem her, ja, kann man jetzt über den Spielplan sprechen, wie er ist, aber es ändert ja nichts. Also von dem her, ich würde jetzt ungern vermeiden, dass wir direkt akzeptieren, dass die erste Hälfte der Rückrunde schon wieder nicht so gut wird.
Nö, das wollte ich damit auch gar nicht sagen. Ich glaube, das ist tatsächlich nur in der Hinrunde wirklich ein wichtiger Faktor gewesen und ich hoffe sehr, dass wir jetzt, dadurch, dass wir jetzt eben zum Ende der Hinrunde uns einigermaßen gefunden hatten, tatsächlich jetzt in der Rückrunde Gegner, die vor denen wir in der Hinrunde tatsächlich noch, wo sich keiner unterm Strich beschweren darf, dass du gegen die nicht gewinnst, höchstens über die Art und Weise kannst du dich immer aufregen, das geht immer, aber ich hoffe doch sehr, dass wir da gegen den einen oder anderen deutlich besser aussehen. Vor allem, weil die ja halt jetzt teilweise auch einfach zu uns kommen und wir nicht mehr bei denen blöd aussehen müssen.
Ich habe jetzt nur noch mal, weil das so häufig jetzt erwähnt worden ist, noch das Wahlspiel, noch schnell die Aufstellung rausgesucht. Und die Viererkette hat so nie wieder und wird so nie wieder spielen, weil es mit Petersen, Suchi, Rieder und Teitel. Also, Und ich muss dazu sagen, also seit der FCA in die Bundesliga aufgestiegen ist, eigentlich seit er in die zweite Bundesliga aufgestiegen ist, hat der FCA nie in der ersten Runde überzeugt. Und es war immer nicht überzeugend, sondern wenn sie weitergekommen sind, hatten sie da bisschen mehr Spielglück oder den richtigen Gegner an dem Tag. Also es ist einfach schwierig immer. Und jetzt diese Saison fand ich es jetzt eben nochmal schwieriger mit der nicht fertig zusammengestellten Viererkette, dass man da natürlich so lange gebraucht hat, um drauf zu kommen, dass man noch einen Rechtsverteidiger braucht, ist natürlich auch schon wieder so ein Punkt.
Hätten die mal die Zirbelnuss also gehört, das haben wir doch in der Saisonvorschau schon gesagt.
Ja, genau, aber es ist trotzdem alles gut, weil der Stefan Reuter ist jetzt 7 Jahre schon da und es ist alles super.
Ja, es hat ja auch Gründe, dass man in der Transferperiode so spät tätig werden muss und wartet, ich will nicht sagen, was denn auch übrig bleibt, so. Das ist ja bis zu einem gewissen Maße auch nachvollziehbar. Aber ich glaube eben auch nicht, dass das, was der Schmidt den am Anfang der Saison erklärt hat, dass das auch das ist, was er ihnen dann in der Mitte der Saison erklärt hat. Weil wenn du dem Niederlechner sagst, am Anfang der Saison lass dich tiefer fallen und presse früher an, dann hätte der es am Anfang schon gemacht. Der ist dann nicht, kriegt es umgesetzt. Yeah. So. Von dem her, ich glaube auch, dass kann man jetzt sagen, okay, der hat sich sportlich finden müssen. Ja, hat sich's auch, aber der Ansatz hat sich halt eben auch verändert, weil eventuell der Ansatz am Anfang auch nicht so gut war.
Hm. Ja, auf jeden Fall.
Ja, und was halt auch noch dazu kommt, wenn du so eine wackelige Viererkette hast, dass ein Khedira, seit die Viererkette jetzt stabil ist, völlig anders spielen kann und sich nicht mehr ständig fallen lassen muss. Also das fängt ja hinten schon an, wenn die ganzen vorderen Mannschaftsteile können völlig anders spielen, wenn sie nicht mehr ständig aufpassen muss, dass da hinten wieder einer am Ball vorbeirennt. Was ja leider oft passiert ist.
Ja, aber da kommen wir doch, ich will nicht sagen, eine Kernpersonalie, und die Viererkette hat sich ja während der Saison dann oder während der Hinrunde schon noch einmal wesentlich geändert. Und das ist der Punkt gewesen, an dem Jeffrey Hovelow wieder quasi Stamm in die Mannschaft gerückt ist irgendwann. Und aus meiner Sicht, man kann es jetzt übereinander legen, aber das ist der Punkt, wo sich es dann zum Positiven gewendet hat.
Das kann auf jeden Fall auch gut sein. Also es hängt sicherlich auch an einzelnen Spielern und dass sie endlich wieder da waren.
Ja, es hat bei manchen Spielern halt auch die Spielweise, beziehungsweise dass der Martin Schmidt gesagt hat, ja, lass das mal sein. Also bei Jedwai war es bei einigen Spielen, also ich glaube Leverkusen, ich weiß nicht, ob es Gladbach dann war halt dann wirklich das Problem, dass er sehr gerne so im Spielaufbau sehr weit nach vorne geht, dann versucht, den heißen Pass zu spielen und den dann genau in den Gegner reingespielt hat und dann direkt alles in Konter gemündet hat und das nur noch ein, zwei Fehler Möglichkeiten waren, um das zu verhindern, und das war dann halt immer gleich das Gegentor. Und das hat sich komplett geändert. Das ist eben so Sachen, wo man jetzt gesagt hat, ja, wir versuchen in vielen Situationen nicht mehr Spielaufbau zu machen, sondern wir hauen einfach den Ball nach vorne, weil wir eh besser sind im Konterspiel. Und das ist eben das, was jetzt auch der Andi eben gesagt hat. Da dieser Gameplan, den Martin Schmidt im Kopf hatte, dass wir auch ein bisschen Spielaufbau machen, weil wir eigentlich eine sehr gute Mannschaft haben auf dem Papier, haben wir ein bisschen abgelegt und machen jetzt eher so ein bisschen Kick-and-Rush, Konterfußball eher.
Ich finde ja auch persönlich, dass so ein bisschen unterschätzter Spieler, den wir noch nie so richtig auf dem Blatt Papier hatten, den Freddy Jensen, dass der so in der Mittelfeldzentrale so ein bisschen aufgeblüht ist, als er denn da gegen Mainz seine Chance erstmalig erhalten hat. Das war quasi wie ein Neuzugang für uns, weil ich glaube, so richtig, bis auf dem Spiel gegen Holstein Kiel im DFB-Pokal, hatte diesen Jungen halt auch noch keiner auf dem Schirm. Und ehrlich gesagt hat mir das richtig gut gefallen, eher als Rotationselement da auf der, sag ich mal, Spielmacherposition oder als verkappter Stürmer, also hängende Spitze. Auch so ein Element wie Jeffrey Hauveleu, der so ein bisschen Stabilität und Witz so mit ins Spiel reingebracht hat, so gegen Ende der Hinrunde. Mhm.
Ja, ich finde, wir fangen gerade schon sehr viel über Spieler zu sprechen an und da sollten wir doch uns doch extra Zeit nehmen dafür. Deswegen gehen wir jetzt nochmal ganz kurz in uns und wählen nochmal ganz kurz unsere Lieblingsspieler der Hinrunde und sind gleich wieder für euch da, um sie euch vorzustellen. Bis gleich.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Total beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast zum 1. FC Nürnberg. News, Analysen und Gegnergespräche zum Club. Mit Felix und seinen Gästen.
Hey, wir sind Clubfans. Die schönste Zeit am Spieltag ist meistens vor dem Spiel. Man freut sich aufs Spiel und dann leidet man halt 90 Minuten.
Total beglückt. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de.
Ihr hört auf die Zirbelnuss, den FCA-Talk bei meinsportpodcast.de. Und wir schauen auf die Hinrunde des FC Augsburg. Und jeder von uns, die wir hier sitzen und für euch über den FCA sinnieren, hat sich drei Spieler überlegt, die aus seiner Sicht die wichtigsten Spieler der Hinrunde waren. Ich bin mir ziemlich sicher, es gibt einige, die wir alle vier auf dem Zettel haben. Aber vielleicht gibt es auch ein paar Überraschungen. Und ich würde einfach gerne mal beim Stefan anfangen. Lieber Stefan, wenn du einem die Krone aufsetzen musst, wer hat uns diese Hinrunde am allermeisten geholfen beim FCA? Von deinen dreien.
Also am meisten geholfen hat uns auf jeden Fall Flo Niederlechner, weil er auch am Anfang schon getroffen hat und vorbereitet hat und jetzt hinten raus in der ganz starken Phase auch an extrem vielen Toren mitbeteiligt war. Gleichzeitig natürlich auch die Abwehrspieler auf sich zieht, deswegen und nach hinten auch mitarbeitet. Deswegen, wenn man jetzt von Wichtigkeit her geht, ist Flo Niederlechner auf jeden Fall der Wichtigste in dieser Hinrunde gewesen für mich.
Okay, jetzt meldet sich mal jeder, der ihn nicht auf dem Zettel hatte. Okay. Stille, das habe ich mir gedacht. Ich finde, das ist sehr, sehr offensichtlich, dass der wirklich vor allem auch unter allen Neuzugängen stark hervorsticht. Ich finde aber auch, dass er wirklich nicht der Einzige ist, aber will nicht zu viel vorwegnehmen. Irina, wen hast du denn so mitgebracht?
Ja, ich bin treu und sagt Daniel Bayer.
Den kann man immer nennen.
Ja, das ist einfach so der Beamte unter den Fußballspielern. Nee, der ist einfach so ein Leader, so ein Mensch mit Herz, ein Fußballer mit Herz. Man nimmt ihm gar nicht mehr ab, dass er 35 ist. Man würde ihm gerne den Zweijahresvertrag, den er da gefordert hat, einfach nur geben. Und ich glaube, man merkt in den Spielen, in denen er nicht spielt, dass er halt einfach dass die Schaltzentrale fehlt und wenn er halt auch an einem schlechten Tag mal nicht diese Schaltelemente auf den Platz kriegt, dann hat er immerhin noch seine Mentalität eines, sag ich mal, 35-Jährigen und das bereichert unser Spiel seit Jahren und auch dieses Jahr oder diese Hinrunde ist es wieder sagenhaft, was der raushaut.
Mhm. Ich meine, er hat auch wieder getroffen, ja. Passiert ja auch relativ selten.
Jahre wieder.
Ja, wir müssen jetzt aber mal eine Statistik irgendwie raussuchen, ob die Saisons, in denen Daniel Bayer getroffen haben, irgendwelche besonderen waren. Ich weiß es jetzt nicht auswendig. Aber er trifft gern gegen Schalke. Das habe ich mir
genau, die Schalker haben sich auch schon immer blockiert, dass der sich immer die Tore für sie aufhebt.
Tja, mei. Er versucht es ja trotzdem öfter, aber ja. Was ich aber auch tatsächlich bemerkenswert fand, ist, dass er ja tatsächlich auch einige Spiele in der Hinrunde ausgefallen ist. Und ich bilde mir ein, bei den ersten Spielen hatte ich das Gefühl, dass es gar nicht so dramatisch aufgefallen ist. Das muss also irgendeins gewesen sein, wo es nicht ganz so schlimm gelaufen ist. Also auf jeden Fall in der schlimmen Phase, in der ersten Hälfte der Hinrunde. Später, finde ich, hat man sein Fehlen dann doch sehr, sehr stark bemerkt. Und ich finde gerade, gegen Gladbach, da hat er gefehlt zum Beispiel. Und Wir haben oft genug heute über dieses Spiel gesprochen, um zu wissen, wie traumatisch es war. Und ich finde es bezeichnend, dass Daniel Bayer in dem Spiel nicht auf dem Platz stand. Genau.
Einer, der keine Albträume davon haben muss.
Ja, ich auch nicht. Ich habe es ja nicht gesehen. Ich verdränge es bis heute. Aber Andi, wen möchtest du denn lobend hervorheben?
Lobend hervorheben, ja gut, ich bin, es ändert sich ja bei mir nicht, ich bin ja ein großer Marco Richter Fanboy, das ist einfach so. Ich finde, der Fußball, der lebt auch davon, dass Spieler einfach Dinge machen, auf die sie Bock haben und die nicht taktisch direkt komplett hundertprozentig vorgegeben sind oder vielleicht auch nur zu einem geringen Teil so vorgegeben sind. Ich kann mir den ganzen Tag lang Übersteiger-Videos angucken und Tunnel-Videos und wie er anfängt, Leipziger zu natzen und kann mich dabei totlachen. Und das ist wirklich das, wo ich sage, okay, also gerade in der starken Phase jetzt hinten raus, man merkt halt, wie Selbstvertrauen dann kommt und dieses Spiel gegen Hoffenheim, wo fast alles quasi über ihn da gelaufen ist, von den absurdesten Szenen bis zu den Toren. Ich mag das total gerne und ich finde gut, dass, ich meine, jetzt kann man Richter nicht ohne Vargas sagen, dass wir diese junge Flügelzange haben, die einfach frech sind und sich Dinge trauen und für mich Richter quasi der komplettere Fußballer da an der Stelle, der wahrscheinlich irgendwann vielleicht auch mal so ein bisschen noch ins Zentrum rücken könnte und da eine zentralere Position haben könnte, weil für den Flügel ist er vielleicht zu langsam. Aber das, ich gucke da einfach sehr, sehr gerne zu. So, immer noch. Und mag diese hochnäsige Arroganz im Spiel auch total, total gerne.
Ja, und ich meine, er hat es ja auf Platz 1 der besten Nicht-Tore geschafft. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Es gab diesen Jahresrückblick aller vergebenen Großchancen und seins aus dem Mainz-Spiel. Also eine dieser 1000 hundertprozentigen, die der FCA gegen Mainz nicht gemacht hat, war ja dann seins. Und das ist auf Platz 1 gelandet. Relativ unüberraschend, muss ich sagen.
Ja, das leere Tor vor sich und daneben. Ne? Das ist also, großartig war das. Aber gut, ich meine, er hat dann in der Halbzeit trotzdem getroffen.
Ja, ja,
und
ja.
Das Spiel an sich, also und ich finde es ja, ich meine, man erfindet trotzdem Mittel und Wege. Und auch diese Flanke, die er vor dem Niederlechner Tor gegen Leipzig geschlagen hat, wo dann wo sie dann die Leipziger gefragt haben, habt ihr überhaupt gerechnet, dass er da flankt? Ja, also Niederlechner hat damit gerechnet, aber Leipzig vielleicht nicht so sehr. Das ist gegen Spieler mit einer extrem hohen Qualität, findet er halt individuell die Mittel einfach überraschend zu sein. So. Und das ist auch das, wo ich mir denke, so wenn man jetzt an diese ganzen Traumaspiele denkt oder Spiele, wo man zurücklegt, wo soll noch was kommen? Also dieses Überraschungselement rein auf einer persönlich-individuellen Ebene beim Spieler, da haben wir nicht so viele, die offensiv in der Lage sind, das zu leisten. So, also Daniel Bayer, so sehr wie ich ihn auch liebe über die Jahre, wird halt nicht die Tore machen. So, die muss irgendjemand anders machen, in der Regel, sonst wird das alles nichts. Da ist mir der, ja, Niederlechner steht auf jeder Liste da dieses Jahr, aber ich sehe da bei Marco Richter wirklich noch erhebliches Potenzial wie jetzt seit 2 Jahren und ich hoffe, dass da noch viel geht.
Ja, das ist auf jeden Fall so ein Punkt. Also bei ihm ist noch sehr viel Potenzial und das, daran muss man dann am Ende für mich auch den Trainer dann messen, den er jeweils hat, wie er das Potenzial auch abrufen kann, weil das, glaube ich, schon immer noch ein junger Spieler ist, der sehr viel Führung noch braucht. Eben, also man muss ihn jetzt nicht unbedingt in so ein Konzept reinzwängen, aber jetzt zum Beispiel eben bei der vergebenen Chance ist halt dann auch viel Psychologie dabei und man sieht dann auch bei dem Tor, was er danach macht, dass das schon an ihm genagt hat, dass er den davor nicht reingemacht hat. Man hat es im nächsten Spiel dann auch gehört mit Philipp Max, der dann auch bei seinem Tor dann gesagt hat, ja, er hat dann noch kurz an Marco Richter zurückdenken müssen. Also, es ist auch für so junge Spieler halt auch ein bisschen schwierig, wenn du solche Dinger vergeigst.
Bei Marco, es tut mir persönlich auch immer, so wie es schon angeklungen ist, leid, dass er dankenswerterweise auch ein flexibler und variabel einsetzbarer Spieler ist, aber diesem Umstand fällt er häufig dann halt auch zum Opfer. Beispielsweise eben gegen im Spiel gegen die Fortuna so geschehen, da wurde er plötzlich umfunktioniert zum Leibwächter von der Mittelfeldzentrale von Fortuna. Dadurch hat er offensiv nicht so brilliert wie seine Mitspieler, hat aber durchaus wichtige Impulse nach vorne setzen können durch Balleroberungen oder dass er bis zur Grundlinie mitgelaufen ist, whatever. Und das beeindruckt mich bei ihm immer. Du siehst ihn nicht immer als Vollstrecker, obwohl er diese Tugend oder diese Grundeigenschaft wirklich hat. Das haben wir in der Regionalliga gesehen, das haben wir in der ersten Liga schon von ihm gesehen. Aber er muss halt viele Spezialaufgaben erledigen. Das war eben gegen Düsseldorf beispielsweise so. Oder halt auch in Leipzig, wo er dann vorne im Lichtsteiner spielt, der defensiv alles andere als glänzt. Das haben wir jetzt heute auch schon ein paar Mal anklingen lassen. Und dann muss er die Drecksarbeit eben, ich sag's jetzt mal ganz salopp so, miterledigen. Und zwar immens mit nach hinten arbeiten, was halt so ein Iago und Vargas mit einem Philipp Max jetzt nicht so stark machen muss, weil der halt einfach eine Geschwindigkeit hat, weil der ein besseres Stellungsspiel hat, offensichtlich. Genau, das hat mir Marco tatsächlich als Feintechniker, als Straßenfußballer, als körperlicher Thomas Müller des FCA schon ein bisschen leid, dass er da so viel extrem starke Defensivarbeit leisten musste. Was lobenswert ist, aber auch im Offensivspieler extremst in seiner Angriffsbewegung beraubt. Ich wollte nur mal kurz eine Lanze für ihn brechen, ja, wenn ihr das merkt.
Offensichtlich. Also ich glaube, du rennst uns offene Türen ein, weil wir sind, ich sehe hier niemanden, der kein großer Marco Richter-Fan ist. Also von daher stimmen wir dir, glaube ich, alle zu. Und ich schaue ihm auch sehr, sehr, also am liebsten schaue ich ihm zu, wenn er die Offensive bereichert und das erfolgreich macht. Und zum Glück war das ja auch sehr, sehr oft so in der Hinrunde. Ja, haben wir jetzt, also 3,5 haben wir schon genannt. Vargas klang immer wieder ein bisschen an. Den habe ich zum Beispiel sehr stark auf dem Zettel. Ich finde, der hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und unter den Neuzugängen, wo ich finde, gerade bei den Neuzugängen sind tatsächlich auch sehr, sehr viele, die auch eine tolle Entwicklung hingelegt haben. Aber Vargas ist von Anfang an sehr, sehr positiv aufgefallen, hat nicht viel Entwicklung gebraucht. Und der ist für mich einer der großen, also der hat mein Herz in der Hinrunde sehr, sehr stark gewonnen, sag ich jetzt mal, außer neben denen, die ihr schon genannt habt. Aber ja, machen wir doch mal weiter.
Ich würde gerne noch was zu Vargas sagen.
Ja, bitte.
Ich glaube, der ist so ein bisschen der Einzige, der jetzt so ein bisschen von diesem Aufschwung ein bisschen, will nicht sagen benachteiligt worden ist, aber so ein bisschen so ein leichtes Tief jetzt hat, weil der hat am Anfang der Saison recht gut gespielt und ist jetzt auch nicht mehr von Anfang an gespielt, weil Martin Schmidt auch gerne, wenn es gut lief, dann die gleiche Mannschaft nochmal aufgestellt hat. Und da ist er irgendwie so ein bisschen rausgeputzelt und hat jetzt auch ein bisschen das Problem, dass die Gegner sich schon ein bisschen auf ihn eingestellt haben. Und ich habe es auch schon auf Twitter geschrieben, für Martin Schmidt ist, glaube ich, für mich aus meiner Sicht die Hauptaufgabe jetzt in der Winterpause, zum einen jetzt diese Form von den guten Spielen jetzt weiterzunehmen, und zum anderen jetzt wirklich Marco Richter und Ruben Vargas nochmal einen Schritt weiterzubringen in ihrer Entwicklung, weil die beide so ein bisschen Probleme noch haben, weil sich die Gegner eben schon recht gut auf sie eingestellt haben.
Ja, das kann natürlich gut sein. Ja, aber Stefan, dann mach doch gleich weiter. Hast du vielleicht irgendwie aus der Verteidigung noch jemand auf dem Zettel? Wir waren jetzt irgendwie eher so vorne unterwegs.
Ich habe Philipp Max jetzt noch. Neben Manne, Daniel Bayer und Niederlechner. Und das ist nicht so extrem wichtig wie die beiden. Aber ist natürlich trotzdem wichtig jetzt für den Aufschwung gewesen, weil natürlich gegen Paderborn mit dem einen Tor und auch mit anderen wichtigen Toren und Vorbereitungen hat jetzt wieder reingefunden. Hat sich auch weiterentwickelt. Also diese Flanken aus dem Halbfeld gibt es eigentlich fast gar nicht mehr von ihm. Aber er läuft jetzt halt viel mehr, also das Spiel des FCA hat sich natürlich auch geändert, weil man jetzt auch nicht mehr so viele große Spieler hat. Was, glaube ich, auch so der Grund ist, warum jetzt Gregoritsch komplett rausgefallen ist. Weil wir eher jetzt versuchen mit Kurzpässen zu spielen. Und das andere, was jetzt halt recht gut bei ihm eben reingehaut hat, das sind die direkten Freistöße. Die hat er jetzt irgendwie auf einmal drauf. Und das andere ist halt jetzt irgendwie, dass er noch bis zur Grundlinie mitläuft und jetzt mit Niederlechner halt einen Partner hat, der dann halt den perfekten Pass für ihn spielt, dass er da jetzt auch ungewöhnlicherweise eigentlich recht häufig diese Saison schon eingelocht hat. Also hat sie jetzt wieder reingefunden. Muss man mal schauen, wie es dann weitergeht. Ich denke, die Rückrunde würde er noch mitmachen und dann würde er jetzt... Meine Erwartung ist, dass er wahrscheinlich wechseln will, aber Andi hat dann einen schönen Artikel geschrieben, dass es eigentlich besser für ihn wäre, dass er bei uns bleibt.
Ja, den habe ich auch gelesen. Der hat mir auch sehr gut gefallen. Also tatsächlich auch meine große Hoffnung, dass er mindestens noch die Rückrunde macht, weil ich bin jetzt total gespannt, wie das Zusammenspiel mit Jago, das in den letzten paar Spielen der Hinrunde noch zu sehen war, finde ich, hat ihm echt nochmal einen riesen Boost gegeben. Und da bin ich jetzt echt gespannt, ob das in der Rückrunde auch nochmal zum Tragen kommt. Deswegen hoffe ich sehr, dass er mindestens noch die Rückrunde bleibt und ich die zwei zusammen noch auf dem Platz genießen darf, weil das da möchte ich gern noch mehr sehen davon.
Was machst du dann mit Vargas?
Irgendwas ist immer. Ja, es muss ja nicht immer jeder gleich präsent sein. Nee, aber die zwei, die haben mir die letzten Spiele einfach super gefallen und muss halt der Vargas.
Ein Freund ist des anderen leid.
So. Ja, so stimmt. So kann man es auch sagen. Aber der Vargas hatte so viele Möglichkeiten, toll zu spielen, hat das auch toll gemacht. Jetzt dürfen mal die anderen, das ist schon okay. Und der Jago, der kam halt relativ spät erst, sage ich jetzt mal, in der Saison jetzt dazu oder in der Hinrunde, dass der seine Gelegenheiten bekommen hat. Und von daher, ja, bei so einem riesen Kader müssen halt manche mal, ja, eben, aber trotzdem, ne, so ist es dann halt. Da können dann nicht immer alle spielen.
Job Rotation gibt's nicht nur in der Wirtschaft, ne? So, aber ich will es noch einen reinwerfen.
Ja.
Vielleicht nicht der so immer omnipräsent ist, aber ich, wenn ich jetzt so in unser Innenverteidiger-Duo die ersten Spieltage als Chef noch angeschlagen war, denke an Udokai und Jedwai, die uns in sehr jungen Jahren schon sehr viel Freude bereiten, beide mit einer Laie nur beim FCA sind, dann, wenn ich meinen aussuchen müsste, ich würde Udokai gerne im FCA behalten, weil ich ihn für sein Alter schon sehr, sehr stark sehe. Wenn er jetzt nicht Pech gehabt hätte, dass Jeff ja aufgrund seines Standings beim FCA so Ansprüche angemeldet hatte und Udokai verletzt war, als Jedwai und Jeff sich dann eingespielt hatten, wäre er wahrscheinlich nicht rausrotiert. Aber er hat mir immer sehr, sehr gut gefallen, als er gespielt hat. Und er hat super Zweikampfwerte und Kopfballstark ist er. Und also der hat mich schon sehr begeistert. Bei Jedwai ist ja noch so ein bisschen Genialität und Wahnsinn im Spiel, also haben wir ja heute auch schon ein paar Mal gehört, ne? Aber bei Udokai denke ich mir, der ist schon echt eine kleine Bank, auch in seiner Entwicklung weiter als Kevin Danzo, ist aber auch, glaube ich, mindestens ein Jahr älter oder zwei, und vielleicht glüht da auch so der telefonische Draht nach Wolfsburg, den haben wir ja auch so ein bisschen, und dann können wir den vielleicht auch da behalten, weil der hat auch ein wirklich gutes Spiel gemacht.
Ja, sehe ich genauso. Ja, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Der Andi hat, glaube ich, noch keinen zweiten genannt, oder? Aber du wolltest bestimmt auch deine Hymne von auf Philipp Max nochmal anstimmen, oder?
Ja, gut, also Philipp Max an sich, ich meine, überraschend, wer es gelesen hat, ich finde es überraschend, dass es überhaupt so weit gekommen ist, dass er dieses Jahr noch spielt. Ich meine, aus meiner Sicht ist es auch wirklich nur so eine, wäre es nur eine Option, wenn wirklich der Top-Club klopft und das Geld auf den Tisch legt, dass man ihn abgeben würde. Alles andere, dafür ist er, glaube ich, für unser Spiel insgesamt zu wichtig. Jetzt gar nicht rein sportlich, sondern auch in der Mannschaftsstruktur. Er ist jetzt halt schon jemand, der jetzt dann ein paar Jährchen da ist und eigentlich immer treu seine Dienste gemacht hat, auch wenn offensichtlich war, dass er weg wollte. Aber ist jetzt niemand, der irgendwie öffentlich vorangetrieben hat oder da irgendwie viele andere in den letzten Jahren angefangen haben, ihre dreckige Wäsche irgendwo zu waschen und bei Nationalmannschaftsfahrten, wo er nicht fahren darf, irgendwie was abzulassen. von dem her, ich weiß das sehr zu schätzen. Und ja, es ist halt auch einer, der so in diese langweilige Augsburger Stadt mal so ein bisschen Glamour reinbringt und so ein bisschen, sein Instagram-Profil da regelmäßiger pflegen lässt von seiner Agentur, als das manch anderer so macht. Ich fand das so witzig, als man bei Dani Bayer mitbekommen hat, dass er wohl relativ lange sein Handy nicht gewechselt hat und da das manches gar nicht ging bis letzte Saison, der Opa. Und da ist, glaube ich, da sind dann andere Spieler schon für die Jugend auch und für das, dass in der Stadt so ein bisschen Euphorie aufkommt, dann eher verantwortlich. Und sehe ich halt den Philipp Max mit seinem Lebensstil und dem, wie er sich dann auch gibt, eher als jemanden, wo man sich dann dran orientieren kann, der von der Arbeitsmoral, wenn man das so dann ein bisschen hinter vorgehaltener Hand auch immer hört, der extrem, wenn er dann mal sich nicht am Strand von Abu Dhabi fotografieren lässt, der ein extrem krasses Programm da jetzt auch in der Winterpause fährt, beziehungsweise dann, ich sag mal, in seiner privaten Zeit auch sich extrem fit hält und extrem dran arbeitet, gut wieder aus der Winterpause quasi zurückzukommen. Der hat Ambitionen und das schadet uns, glaube ich, nicht, weil der hätte wahrscheinlich nach dem Schalke-Spiel in der Hinrunde das nicht so defensiv formuliert, dass man halt noch nicht so weit war, dass man gegen Schalke noch nicht gewinnen konnte, weil man hätte gegen Schalke an dem Tag gewinnen können und es war eigentlich fällig und da darf man dann ruhig auch mal sauer sein und sich denken, ja, Schalke war nicht besser. Also von dem her ärgert mich das dann so ein bisschen, dass wir, weil ich glaube, wir sind an einer gefährlichen Phase, jetzt ist so ein bisschen die Frage in die Rückrunde rein, dann das vielleicht so als halbe Überleitung schon, wie man das Ganze angeht, der hat halt Bock, der will halt wirklich was erreichen sportlich noch und setzt sich da hohe Ziele und ich glaube, das ist halt auch der einzige Weg, dass man es am Ende vielleicht dann auch nochmal schafft. Dass man das nicht immer öffentlich kommuniziert, ist ein anderes Thema, aber zumindest ist es da ganz offensichtlich, dass der Wille da ist, was zu reißen. Hm.
Ja, stimmt. Hat noch jemand auf dem Zettel, von dem er sagt, wenn wir den jetzt nicht nennen, dann kriegen wir hinterher Ärger?
Nee, aber ich möchte dann vielleicht nochmal sagen, dass ich dieses Jahr extrem anerkennen muss, dass wir eine sehr gute Ersatzbank haben. Ich hatte bei jeder Zeit das Gefühl, das war nicht immer beim FCA so, dass wenn wir in ein Spiel gehen, dass die Ersatzbank mal wirklich überdurchschnittlich gut besetzt ist und dass man wirklich zu jeder Zeit auch mal reagieren kann. Ob das jetzt ein brav sich anstehender Cordova ist, ein gut leider wieder verletzter Framberger ist oder eben ein André Hahn, der seine Rolle auch einfach mal im Gegensatz zu anderen Spielern angenommen hat als Mentor. Und wen habe ich noch genannt? Iago und Jensen und Pedersen, die da noch jung sind und trotzdem arbeiten und auf die man sich absolut verlassen kann. Das hat man in den letzten Spielen auch gesehen. Man hat sie reingeworfen in eine Startelf und die haben ihren Job gut gemacht. Und das finde ich dieses Jahr echt ziemlich berauschend. Eigentlich die Ersatzbank gefällt mir manchmal mehr als unsere erste Startelf, weil ich mir denke so, wow, man kann sich fassen, so ein Cordova oder so ein Iago kommt rein und die machen Tempo und die geben alles und können so ein Spiel nochmal rumreißen. Ja, also auch Lob an unsere stillen Stars auf Ersatzbank.
Das hast du jetzt schön gesagt. Anders ausgedrückt kann man natürlich schon auch sagen, dass sicherlich eine interessante Frage in den nächsten Wochen sein wird, solange das Transferfenster offen ist, was der FCA mit seinem riesigen Kader eigentlich machen will und ob das so bleiben wird. Aber ich denke, das eignet sich doch wirklich als Überleitung. Vielleicht gucken wir uns jetzt mal an, was wir von der Rückrunde erwarten. Und da sammeln wir uns nochmal ganz kurz und sind gleich wieder für euch da. Bis gleich.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz.
Jeder Sieg gegen Roger ist sehr speziell.
Am Platz.
Und sie ist eine, die von der Grundlinie so viel kann, die so eine tolle Übersicht hat, aber die nie die ganz großen Höhen erreichen wird, wenn diese beiden Schläge nicht klappen.
Auf dem Platz.
Vor die Füße von Sosa, dessen Rückhand landet. Longline im Netz. Einstand.
Chip and Charge. Auf meinsportpodcast.de.
Ihr hört auf die Zirbelnuss, den FCA-Talk bei meinsportpodcast.de. Wir haben jetzt ziemlich lang über die Hinrunde des FCA gesprochen und sind jetzt an dem Punkt, wo wir sagen, okay, wie kann es denn in der Rückrunde nun weitergehen? Und wir haben uns alle überlegt, okay, was sind unsere größten Befürchtungen, was sind unsere größten Hoffnungen für die Rückrunde? Und ja, Irina, was meinst du? Was hoffst du, was befürchtest du?
Was ich hoffe, okay, also mein Wunsch fürs neue Jahr aus aktuellem Anlass ist, dass unsere Verletzten bald zurückkommen, aus eigenem Interesse beispielsweise Raphael Framberger, der uns da auf rechts wieder ganz gut zu Gesicht stehen würde, und natürlich Finn Bogason, auf den ich mich in der Vorbereitung wieder sehr freue, weil er einfach nochmal eine gute Alternative für unser Team ist. Dass wir jetzt schon vor Weihnachten die Gregerleihe fixiert haben, festgemacht haben, der bekanntlichermaßen nach Schalke verliehen wurde und damit auch wieder einen weiteren Unruhestifter, sag ich mal, erstmal beseitigt haben, gibt mir Anlass zur Hoffnung. Und ich hoffe oder glaube, dass wir trotz schweren Auftaktprogramm, das haben wir auch, glaube ich, schon ein bisschen vorhin in Slot 1 so ein bisschen thematisiert, dass wir natürlich jetzt wieder in eine Abwärtsspirale kommen können, wenn das Auftaktprogramm halt nicht so läuft, wie man es sich vielleicht vornimmt. Aber dass ich hoffe, man nimmt so ein bisschen die Form mit, nutzt das Trainingscamp in Malta, um noch ein bisschen an den Feinheiten zu arbeiten und hat dann auch früh mit Abstiegskampf nichts zu tun, wenn man halt einfach punktet und sich auf sich selbst konzentriert. Meine Befürchtungen sind ein bisschen, dass vielleicht sich wieder in Augsburg erhöhte Ambitionen einschleichen. Also ich glaube nicht, dass wir wie Hertha und Schalke schon mit dem Kopf wieder in den Wolken hängen und schon wieder vom CL-Henkel träumen, aber ich glaube, dass wir auch den einen oder anderen Kopf haben, der sich immer ein bisschen mehr als Abstiegskampf erhofft. Und ich hoffe einfach, dass der Fokus weiterhin auf dem Abstiegskampf halt auch ist. Es ist leider so eine gelebte Floskel oder ein geflügeltes Wort in Augsburg, dieser Abstiegskampf. Aber wir tun gut daran, auch weiterhin in den unteren Tabellenregionen zu gucken und da zu bleiben und alles zu tun, dass wir die berühmte 40-Punkte-Marke halt knacken. Genau, und so hoffe ich einfach, dass die Mannschaft ihren Spielstil, ihren Stiefel halt so durchzieht, dass es vielleicht nicht ganz so auffällt, dass Martin Schmidt jetzt nicht der größte Taktiktrainer wie Manuel Baum und Konsorten ist und dass wir uns frühzeitig, wie ich als Hoffnung ja schon formuliert habe, in ein sicheres Fahrwasser bringen.
Ja. Ja, da war viel dabei, was ich mir auch wünsche. Andi, wie sieht's denn bei dir aus? Du wünschst dir die Champions League.
Ja, klar. wobei es ja zwei große Pole sind. Also ich nehme aus der Hinrunde schon diese zwei großen Pole mit. Einerseits habe ich natürlich nach Gladbach die Sorge, dass es mannschaftlich nicht so gefestigt ist, wie ich mir hoffe, dass es ist. Und dass es dann doch wieder zu kriseln anfängt und wir das vielleicht nicht eingefangen bekommen dann mehr, aber ich sehe das eigentlich nicht. Also ich glaube, die letzten Spiele, das war gut genug. Jetzt auch nicht, das haben wir alle festgestellt, taktisch ausgefeilt oder so, aber die Basics stimmen. Es war jetzt auch nicht so, dass wir uns dass wir da nur Matchglück hatten in den Phasen, in Köln nur einen Punkt geholt, obwohl wir eigentlich gewinnen hätten können und solche Geschichten. Wo wir wirklich im Spielverlauf kein Glück hatten und kann man andere Hand fragen, was da los war. Aber ich sag mal so, das hätten wir, also mit Matchglück in dieser Phase, dann hätte man in Köln gewonnen und hätte vielleicht in Leipzig noch einen Punkt mitgenommen. Also das ist jetzt in der Phase sind, glaube ich, die Ergebnisse nicht besser gewesen, als man auch gespielt hat, so im Vergleich zum Gegner dann.
Da machen einfach andere Mannschaften machen viel mehr falsch, als wir falsch machen im Moment. Von dem her, klar, gucke ich nach oben. Also ich will jetzt nicht sagen, Champions League ist jetzt nicht das Ziel oder so. Aber wir sind auf Platz 10 und die Abstände zu Platz 7 sind überschaubar. Ich will Dortmund zu Hause ärgern. Das ist das erste und erstmal die wichtigste Latte. Dafür kenne ich zu viele Dortmunder, als dass man die nicht zu Hause ärgern will, zumindest. Dann geht's drum, ich sag mal, Union und Bremen zu punkten, plural punkten, ja, Frankfurt müssen wir immer gewinnen. es hat mit meiner persönlichen Wohnsituation zu tun, weiterhin. Frankfurt war das wichtigste Spiel in der Hinrunde. Auch dass das bei denen nicht so läuft, das soll sich ruhig beibehalten. Und klar, ich meine, also meine Hoffnung wäre, also wenn ich es ganz konkret formulieren will, wir holen genau einen Spieler fürs Mittelfeld noch dazu, dass wir da nochmal eine Alternative haben. Das ist aus meiner Sicht die größte Kaderlücke durch die Verletzung von Grüso, dadurch, dass sich Reece Oxford nicht so, ja, dass er nicht der Stabilisator da an der Stelle ist und dadurch, dass Felix Götze auch immer noch verschollen ist, verletzt. Und so nicht so recht auf die Beine kommt, glaube ich, wäre es gut, da vielleicht über eine Leihe nochmal jemanden für ein halbes Jahr dazu zu holen und dann die Ansage zu machen, man versucht mit dieser Mannschaft jetzt ohne große Abgänge im Winter einfach zu gucken, wo man rauskommt am Ende des Jahres, Vollgas. Ich hätte die große Hoffnung, dass so ausgeglichen, wie das im Mittelfeld im Moment aussieht, dass wir an dem Freiburg vorbeiziehen und dass wir an dem einen oder anderen vielleicht auch noch vorbeiziehen und dass wir auf Platz 7 schielen können. Klar, und dann Aserbaidschan, was auch immer, herzlich willkommen. Ja? Also mir reicht es, wenn wir erst im neuen Jahr nach Liverpool fahren.
Ach, ich mag, dass diese Bescheidenheit in Augsburg ausbricht, wenn nach der Hinrunde mehr als 20 Punkte auf dem Konto sind.
Ja, der Stefan wird uns gleich erklären, dass es nicht die 40 braucht, sondern, keine Ahnung, 34 oder 35. Die 40 Punkte, das ist so eine Märchengrenze. Im Regelfall reichten 34 oder 35. Wir sind mit Köln, Düsseldorf und Paderborn in der Liga, die 34 oder 35 sollten reichen. Also entweder wir gucken ab Spieltag, keine Ahnung, 25 gucken wir quasi in die Leere oder ja, das wäre so meine Hoffnung, also dass man sich dann denkt, na, in die Leere wollen wir jetzt auch nicht gucken, hinten raus wird es nochmal leichter, ja, warum nicht?
Okay, und hast du vor irgendwas Angst, außer dass das nicht klappt?
Ja, am Ende verlierst du 5-1 gegen Dortmund am ersten Spieltag der Rückrunde und es fängt an zu bröckeln. Ich glaube, die größte Gefahr ist ganz realistisch, dass sich ein, zwei Kernspieler verletzen, weil die Qualität kriegen wir nicht ausgeglichen. Nochmal, wenn ein Raubelau wieder sich verletzt oder Dani Bayer sich verletzt oder ein Florian Niederlechner sich im Moment verletzt, dann ist relativ schnell Schicht im Schacht und du strampelst nur noch. Aber solange alle fit sind, habe ich da große Hoffnung, dass mit den modernen Ansätzen, die da so ein Young Ingvar Carlsen-Bracker über den Aufsichtsrat und Neuroathletik-Training und so, dass wir da jetzt mega durchstarten.
Okay, sehr schön. Das klingt sehr positiv. So soll es sein am Ende des Jahres. Und Stefan, du erklärst uns jetzt nochmal die statistischen Feinheiten des Klassenerhalts und warum der FCA wo genau landet.
Ja, wie gesagt, also 34 Punkte reichen normalerweise aus und wir haben ja jetzt 23, das heißt 11 Punkte und dann sind wir schon langsam aus dem Abstiegskampf raus. Es kann natürlich immer noch irgendwelche Freak-Saisons geben, wo es dann ein bisschen mehr braucht, aber ich habe jetzt halt auch auf den Spielplan geschaut und es ist halt dieses Dortmund-Spiel am Anfang und dann kommen Mannschaften, die am Anfang recht gut waren und jetzt aber ziemlich stark abgekackt haben. Also Berlin ist jetzt aktuell noch recht stark, aber dann Bremen, Frankfurt und Freiburg wären alle in der aktuellen Form machbar. Deswegen ist halt das A und O jetzt wirklich, dass man jetzt diese Form weiternimmt und die Psychologie in diesem Spektrum hält von wir haben jetzt wirklich viel Selbstvertrauen, aber wir sind noch nicht überheblich. Und das ist halt die hohe Kunst von dem Trainer, dass er das über eine Winterpause rüber rettet. Im Endeffekt kommt die uns gerade eigentlich relativ ungelegen, also der Mannschaft zumindest. Und ich glaube, wenn wir jetzt direkt dahinter jetzt gegen Dortmund gespielt hätten, wäre es, glaube ich, sogar relativ einfach, weil die jetzt so ein bisschen Down noch gehabt haben mit erstmal ziemlich dämlichen Unentschieden gegen Leipzig und dann eine Niederlage gegen Hoffenheim. Das wird aber dann wahrscheinlich schon anders ausschauen, wenn die jetzt wieder zurückkommen. Aber Dortmund ist jetzt zum Glück nicht die Mannschaft, die uns am schlimmsten liegt. Es ist kein Leverkusen oder jetzt Gladbach, sondern wir haben schon gegen Dortmund mal gewonnen. Und es ist immer ein guter Indikator, wie gut die Saison für uns läuft, wenn wir gegen Dortmund gewinnen. Und danach muss man sich dann auch messen lassen, wenn man jetzt gegen die Stärke... Das ist im Endeffekt ja auch dann der Knackpunkt. Also man schielt nach oben, wenn man gegen die großen Teams gewinnt und nicht, wenn man gegen die kleinen Teams da die Punkte zusammensammelt. Da kannst du natürlich immer noch Glück haben, wenn du gegen alle kleinen Teams gewinnst, dass dann auch irgendwie so Platz 7 gerade noch so rausspringt und der DFB-Pokal genauso für dich ausgeht, dass das noch ein Qualifikationsplatz ist. Aber ansonsten ist es halt, musst du auch gegen die großen Teams gewinnen, wenn du oben mitspielen willst. Und daran musst du dich dann messen lassen. Und das, die große Gefahr ist natürlich jetzt trotzdem, wenn du jetzt gegen Dortmund verlierst, wenn sich die wichtigen Spieler verletzen, wenn die jetzt verletzt sind, nicht wirklich zurückkommen. Weiß gar nicht, ich habe jetzt versucht, nebenbei noch rauszufinden, was mit Größer los ist und finde es gerade gar nicht. Bei Frame ist es zum Glück anscheinend nur in Anführungszeichen Muskelfaserriss, der sollte dann zur Rückrunde dann hoffentlich ausgeheilt sein. Und da muss man einfach schauen, wie es weitergeht mit dem Team.
Ja. Das habt ihr so schön zusammengefasst, dass ich eigentlich fast nicht viel mehr drauf sagen kann. Ihr kennt mich, ich bin jetzt nicht die große internationale Fußball-Aspirantin, einfach weil ich immer Angst habe, wenn man sich da so reinsteigert in diese Dinge, dann ist der Fall so tief. Deswegen fange ich erst gar nicht damit an. Ich will nicht enttäuscht werden. Ich feiere dann einfach, wenn es soweit ist, aber ich feiere erst, wenn es da ist und vorher gucke ich nicht hin.
Zuerst vielleicht an der Stelle.
Ja?
Ich möchte anmerken, wenn du im Abstiegskampf in Gladbach 3 Tore in den ersten 13 Minuten kassierst, dass der Fall auch ganz schön tief ist. Der wird nicht tiefer, wenn du vorher auf Platz 10 gestanden bist und dir Hoffnungen gemacht hast. Es ist immer gleich scheiße, würde ich behaupten.
Ja, ich weiß nicht. Wir müssen über Fallhöhe vielleicht auch nochmal irgendwann an irgendeiner Stelle philosophieren, aber vielleicht jetzt nicht unbedingt hier. Ich hoffe einfach, dass die gute Phase, die jetzt der FCA reingespielt hat, dass wir die über den Winter retten können, dass auch das Trainingslager da auch nochmal die richtigen Impulse in die Richtung setzen kann. Und was mich einfach sehr, sehr positiv stimmt, ist, dass diese Augsburger Mentalität, die Dinge ruhig anzugehen und nicht in Panik zu verfallen, sich mal wieder in dieser Hinrunde bewährt hat. Und ich bin auch nicht der allergrößte Fan von unserem Trainer Martin Schmidt, aber auch da bin ich immer versöhnter inzwischen. Also ja, ich habe keine konkreten Kritikpunkte. Ja. Ich muss jetzt nicht den Supertaktiker haben und wenn das funktioniert, was er macht, dann darf er gern bleiben. Da habe ich überhaupt nichts dagegen. Mir ist eher lieber als jeder andere, der irgendwie gerade nichts zu tun hat, den ich entweder noch nicht kenne oder schon zu gut kenne und nicht in Augsburg sehen will. Genau, deswegen freut mich das sehr, dass wir beim FCA sind und dass die wieder aufgekeimte Trainerdiskussion, die vor allem im Umfeld geführt wurde, dass die jetzt auch hinter uns gebracht ist, zumindest in den letzten Wochen. Und so darf es gern bleiben. Ich möchte mich gern aufs Spielerische konzentrieren und das auch in der Rückrunde genauso sehen, wie es jetzt am Ende gelaufen ist. Und dann kann ich auch ein paar Niederlagen verschmerzen. Oder auch mal die ein oder andere Phase. Na, ich rechne jetzt schon damit, dass es auch wieder ein paar Spieltage hintereinander geben wird, wo es jetzt nicht so super läuft. Aber Ich werde mich dann immer an die Hinrunde erinnern und wie die zum hinten raus noch toll wurde und dann hoffe ich einfach darauf. Genau.
Ich möchte noch kurz sagen, worauf ich keine Hoffnung habe und was aber nicht schlimm ist für mich persönlich, aber ich keine Hoffnung habe, dass es wahr wird, dass Jogi Löw, egal wie gut wir spielen, irgendjemanden nominieren wird. Also selbst wenn Max jetzt nochmal so weiterspielt und die Mannschaft auch weiterspielt, denkt nicht, dass der zur EM fahren wird und das ist halt leider schade, aber es ist glaube ich so.
Ja. Das ist jetzt irgendwie ein trauriges Schlusswort. Aber dann...
Jetzt kommt dann noch ein anderes Thema.
Genau. Ich weiß jetzt nicht, ob es besser wird, aber... Genau, also wir versuchen jetzt die Kurve nochmal zu kriegen zu sehr viel Hoffnung, indem wir uns anschauen, wie eigentlich die Hinrunde bei den FCA-Frauen gelaufen ist. Und jetzt dürft ihr gespannt sein. Wir sind gleich wieder für euch da.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de.
Ihr hört auf die Zirbelnuss, den FCA-Talk bei meinsportpodcast.de. Und die Zirbelnuss ist nicht komplett, wenn wir nicht uns auch noch angeschaut haben, was die FCA-Frauen fußballerisch der Herren gehört. Also auch ein Hinrundenrückblick der Frauen. Ich weiß nicht, wie ich es euch sagen soll, aber der letzte Take endete nicht besonders hoffnungsvoll irgendwie, obwohl wir eigentlich alle hoffnungsvoll in die Rückrunde des FCA der Herren gehen, aber bei den Damen schaut's irgendwie auch eher schlecht aus. Also ich sag's mal so, die Tabelle, wenn man hinguckt, hat 12 Plätze. Der FCA steht auf Platz 11. Und dann muss man aber wissen, dass der 12. Platz, da steht noch eine Mannschaft, die hat sich aus dem Spielbetrieb zurückgezogen und spielt also eigentlich nicht mehr mit. Also die FCA-Frauen stehen in der Bezirksoberliga Schwamm auf dem letzten Tabellenplatz mit 3 Punkten. Das ist irgendwie nicht so cool. Irina, du bist mit den Damen auch noch verbunden. Was sagst du dazu?
Ja, sieht es auf den ersten Blick nicht so ganz gut aus, gebe ich zu. Ne? Also 7 Punkte bis zum rettenden Ufer, ja, sind jetzt nicht super prickelnd. Aber wer weiß, was die FCA-Damen alles so in der Winterpause tun, um nochmal in der Rückrunde anzugreifen. Und passieren kann bekanntlicherweise auch im Frauenfußball alles. Von dem her würde ich die jetzt hier auch noch nicht abschreiben. Vielleicht sind die auch noch in der Findungsphase. Beim Frauenfußball ist das ja nicht ganz so prickelnd wie bei den Männern. Da ist es oft zu wegen Studium und Mutterschutz und sonst was. Also da kommen so ganz viele Thematiken hinzu, weswegen man häufig keine 11 Frauen auf den Platz kriegt. Und ich kann es aus eigener Erfahrung so sagen. Und wenn man mal so ein Drive drin ist, dann geht der auch schlecht wieder weg. Und deswegen vielleicht gibt es da auch noch frische Impulse. Und wir können im neuen Jahr 2020 noch über erfolgreichere Spiele und Themen bei den FCA-Damen reden. Das wäre so meine Hoffnung für das kommende Jahr.
Das hoffe ich auf jeden Fall auch. Stefan, magst du noch was dazu sagen?
Ja, ich hoffe, die bleiben drin.
Okay. Ja, das
aber sie sind nicht letzter, die anderen sind letzter.
Die Königsbrunnerinnen, die zurückgezogen haben.
Ja, und aber die steigt dann automatisch ab, deswegen sind es auch bloß ein Konkurrent weniger.
Ja, passt stimmt, auch. So kann man es auch sehen.
So kann man es auch sehen.
Sicher, genau, man muss die Dinge auch mal positiv betrachten lernen. Also es gibt nur noch 2 Abstiegsplätze, um die man sich balgen muss und vielleicht kann man dann jemand anders noch weiter runterziehen. Und wie Irina gesagt hat, im Frauenfußball kann sich sowas auch mal recht kurzfristig ändern. Wir haben also Hoffnung, dass da am Ende der Saison es vielleicht anders aussehen könnte. Wir drücken die Daumen und werden euch auch über diese Thematik beim FCA auf dem Laufenden halten. Ansonsten, ich weiß gar nicht, ob ich schon erzählt habe, die FCA-Frauen haben auch einen Instagram-Account zum Beispiel, da kann man ihnen auch ganz gut folgen. Von daher, tut das, wenn ihr da Näheres wissen wollt. Ja, und da, wenn ich schon von Instagram spreche, sprechen wir vielleicht auch einfach an dem Punkt der Zirbelnuss angekommen, wo wir uns verabschieden und sagen, wo ihr euch drüber beschweren könnt, was wir heute alles verzapft haben. Die Zirbelnuss erreicht ihr wie immer unter @msp-zirbelnuss, Entschuldigung, @msp-zirbelnuss, nicht verwechseln mit dem alten Account. Und also auf Twitter. Ihr findet uns selbstverständlich auf unserer Facebook-Seite. Wenn ihr mir irgendwas zukommen lassen wollt, einfach unter @cristaldo1907. Und ja, Stefan, bei dir ist alles beim Alten, oder?
Ja, genau. @upster auf Twitter.
Genau. Irina, wo findet man dich?
MissFox91 auf Twitter oder MiraHu auf Instagram.
Sehr gut. Und Andi?
Ich kann so viel verraten. Im Januar wird viel passieren auf der Rosenau-Gazette, www.rosenau-gazette.de. Wir nutzen gerade so die Pause ganz gut, um uns da aufs neue Jahr vorzubereiten. Und ansonsten gerne auch auf Twitter @AndiRiedel. Mich freut's.
Genau. Ja, cool. Das war's dann von uns. Ich wünsche euch allen, wenn ihr uns noch vor dem neuen Jahr hört, einen guten Rutsch. Wenn ihr schon drin seid, hoffe ich, dass es gut angefangen hat und dass es gut für euch weitergeht. Und wir werden euch mit der Zirbelnuss auch im neuen Jahr begleiten und uns ab und zu melden und euch erzählen, wie wir die Ereignisse um unseren FC Augsburg einordnen. Und bis dahin sage ich, schön war es mit euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und tschüss.
Zirbelnuss ist eine Wappenfigur in Form des...
Auf die Zirbelnuss, der FC Augsburg Talk.
Wer ist gegangen, wer ist gekommen?
Transfers, die Spiele oder Fangefühle. All das und mehr im FCA Talk.
Optimal vorbereitet auf die Saison des FC Augsburg.
Auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.